Guten Tag all zusammen. Gott vollbringt Wunder. Das ist tatsächlich wahr. Und wir lesen zahlreiche Beispiele, wo Gott genau das in Situationen tat, die menschlich gesehen unmöglich zu lösen schienen, wo nur Gott allein eingreifen konnte. Was ist es, was nur Gott tun kann? Wenn Gott einen Plan hat, sorgt er auch dafür, dass sein Plan ausgeführt wird, und er wählt bestimmte Personen aus, um seinen Plan zu erfüllen. Er fragt sie nicht, sondern er erwartet von ihnen, dass sie gehorchen, und er wird sie auch nicht aufgeben. Und obwohl Gott bestimmte Personen auswählte, um seine Pläne auszuführen, wollten nicht alle gehorchen, erfanden Ausreden, versuchten wegzulaufen oder wollten sogar ihrem Leben ein Ende setzen, weil sie das Gefühl hatten, dass die auszuführenden Aufgabe einfach zu schwer umzusetzen war. Warum ich? Das ist zu viel für mich. Wie kann ich das nur schaffen? Es gibt so viele andere Menschen. Warum kannst du nicht jemand anderen damit beauftragen? Dies war Moses Reaktion, als ihm befohlen wurde, zum Pharao zurückzukehren, um Gottes Volk, die Israeliten, zu befreien, die auch Moses Volk waren, als er die Wahrheit erfuhr und aus Ägypten floh. Gott machte Mose deutlich, dass er bei ihm sein würde, um ihn zu leiten und zu lenken und ihm durch die Wunder, die er bewirken würde, zeigen würde, was er zu tun hatte. Und als Mose das Volk aus Ägypten herausführte, das aufgeregt, glücklich und erleichtert war, endlich aus Ägypten befreit zu sein, befanden sie sich nun dort am Roten Meer und konnten nirgendwo hingehen. Und in der Ferne sahen sie, wie die ägyptischen Soldaten und ihre Streitwagen sich ihnen näherten. Das Volk beschwerte sich, setzte Mose unter Druck und sagte nun zu Mose, dass es ihm in Ägypten besser gegangen war. Nun, wie reagierte Mose in diese Situation? Er betete zu Gott und Gott antwortete ihm in 2. Mose 14, Verse 1 bis 4. 2. Mose 14, angefangen Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren und sich lagern vor Pi-Hairoth zwischen Migdol und dem Meer von Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern am Meer. Vers 3. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten: Sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Vers 4. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und alle seine Macht, und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin. Und sie taten so. Gott verstockte das Herz des Pharao, was er bereits schon öfter durch die wundersamen 10 Plagen getan hatte. Aber immer wieder schien der Pharao zu vergessen, wozu Gott fähig war. Dies war auch Gottes Entscheidung, zu beschließen, was zu tun war, da es ohnehin schon immer einen Zweck gab. Weiter in Verse 9 bis 14. Vers 9. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao holten sie ein. Als sie am Meer bei Pi-Hairoth von Baal-Zephon lagerten. Vers 10. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, das du uns aus Ägypten geführt hast. Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägypten dienen? Es wäre besser für uns, den Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Vers 13. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypten heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Vers 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Die Israeliten mussten nichts tun. Sie brauchten keine Angst zu haben. Gott würde sich um sie kümmern. Weiter, Vers 15. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Vers 16. Du aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand über das Meer und teile es mittendurch, dass die Israeliten hineingehen, mittendurch das Meer auf dem Trockenen. Vers 17. Sehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und alle seine Macht und seinen Wagen und Reitern. Vers 18. Und die Ägypten sollen innen werden, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Herrlichkeit erweise an dem Pharao und an seinen Wagen und Reitern. Was Mose betrifft, rief er zu Gott. Und Gott sorgte für ihn. Gott forderte Mose auf, seinen Plan zu erfüllen. Und als das Volk in der Wüste war, hungrig und durstig, beschwerte es immer wieder bei Mose, als auch menschliche Sicht nichts mehr möglich schien. Wie hat Mose reagiert? Gott sorgte immer wieder für sein Volk. Aber irgendwann kommt eine Zeit, wo Gottes Geduld zu einem Ende kommt, und wir wissen, was Gott damals tat, um die Israeliten aufzuwecken. Und niemals aus der damaligen Generation konnte ins gelobte Land kommen, bis auf Kaleb und Joshua. Gott forderte Noah zu einer bestimmten Aufgabe auf, indem er eine Arche baute, da er die Welt durch ein Flut zerstören würde. Noah antwortete auf seinen Ruf, und nachdem die Flut nachgelassen hatte und er die Arche mit seiner Familie verließ, wandte er sich in 1. Mose 8 an Gott und sprach ihm seinen Dank aus. Vergessen wir manchmal, Gott für seine Gaben zu danken, nachdem er uns versorgt hat? Noah tat dies durch Brandopfer auf einem von ihm bereiteten Altar, die Gott zufrieden annahm, und er versprach durch das Zeichen eines Regenbogens, dass er die Erde nie wieder durch eine Flut zerstören würde. Gott segnete Noah und seine Söhne. Und dies war wichtig, da sie nach der Sintflut die einzigen Menschen auf der Erde waren und durch sie die Erde erneut bevölkert wurde. Sonst wären wir nicht hier. Oder heute nicht hier. Das nächste Beispiel ist David. Der war ein Mann nach Gottes eigenem Herzen, von Gott in 1. Samuel 16 zum König auserwählt. Und der im Leben viel durchgemacht hat, viele Fehler gemacht hat, aber immer zu Gott um Gnade und Vergebung gefleht und immer zu ihm gebetet hat, egal in welcher Situation er sich befand. Wie verhielt er sich in seinen schwierigsten Zeiten? Schauen wir mal Psalm 55, Vers 2. Psalm 55, angefangen Vers 2, wir lesen bis 24. Aber ein gutes Beispiel hier. Vers 2, Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht von meinem Flehen. Merke auf mich und erhöre mich, wie ich so ruhelos klage und heule, dass der Feind so schreit und der Frevler mich bedrängt, denn sie wollen Unheil über mich bringen und sind mir heftig gram. Vers 5. Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe, und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und Zittern ist über mich gekommen, und Grauen hat mich überfallen. Vers 7. Ich sprach, o hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände. Sehe, so wollte ich in die Ferne fliehen und in der Wüste bleiben. Selah, Vers 9. Ich wollte eilen, dass ich entrinne von dem Sturmwind und Wetter. Entzweie sie, Herr, verwirre ihre Sprache, denn ich sehe Frevel und Hader in der Stadt. Vers 11. Sie umkreisen die Stadt Tag und Nacht auf ihren Mauern und Mühsal und Unheil ist drinnen. Verderbnis regiert darin. Lügen und Trügen weicht nicht aus ihren Gassen. Vers 13. Denn nicht mein Feind schmäht mich, das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich. Vor ihm könnte ich mich verbergen. Sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund und mein Vertrauter, die mir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge. Vers 16. Der Tod übereile sie, dass sie lebendig zu den Toten fahren. Denn es ist lauter Bosheit bei ihnen. Der Schlüssel, Vers 17. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Aus all den Dingen, die in seinem Leben passierten, nahm er dies sehr persönlich. Das werde ich tun. Es ist mir egal, was andere tun. Und er war zuversichtlich, dass Gott ihn retten würde. Er betete ununterbrochen, wie wir in Vers 18 sehen, des Abends, morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. In den ersten 16 Versen lesen wir von all den Problemen, mit denen er konfrontiert war, die er Gott erklärte und wie er Gott bat, seine Probleme zu lösen. Nach Vers 18 lesen wir, wie Gott sich um David kümmert und sein Gebet erhört. Vers 19. Er erlöst mich von denen, die an mich wollen, und schafft mir Ruhe, denn ihre sind viele wider mich. Gott wird hören und sie demütigen, der alle Wege bleibt. Selah. Denn sie werden nicht anders und fürchten Gott nicht. Vers 21. Der Feind legt seine Hände an seine Freunde und entheiligt seinen Bund. Sein Mund ist glatter als Butter, und doch hat er Krieg im Sinn. Seine Worte sind linder als Öl und sind doch gezückte Schwerte. Vers 23. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen, und du, Gott, wirst zu hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierige und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. David rief mehrere Male zu Gott. Zum Beispiel Psalm 17, Vers 6. Psalm 17, Vers 6. Ich rufe zu dir, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige deine Ohren zu mir. Höre meine Rede. Und weiter. Kapitel 86, Vers 7. In der Not rufe ich dich an. Du wolltest mich erhören. Und dann auch in 120, Vers 1. Ich rufe zu dem Herrn in meiner Not, und er erhört mich. Er hatte immer die gleiche Antwort. Gott hat mich erhört, und Gott wird mir antworten. Im nächsten Beispiel lesen wir von Daniels drei Freundinnen, Daniel 3, angefangen Vers 12, wir lesen bis 15, Daniel 3 in Vers 12. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Ämter im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego, diese Männer verachten dich, o König. Sie ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Da befahl Nebukadnezar mit grimmem Zorn, Schadrach, Meschach und Abednego von ihnen zu bringen. Und die Männer wurden vor den König gebracht. Vers 14. Da fing Nebukadnezar an und sprach zu ihnen, wie wollt ihr drei meinen Gott nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten, das ich habe aufrichten lassen? Vers 15. Wohlan, seid bereit. Sobald ihr den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier und einer Doppelflöte und alle anderen Instrumente hören werdet, so fallt nieder und betet das Bild an, das ich habe machen lassen. Werdet ihr es aber nicht anbeten, dann sollt ihr zu derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Lasst sehen, wer der Gott ist, der euch aus meiner Hand erretten könnte. Und wie war ihre Reaktion? Hier werden nur diese drei erwähnt, die dem König nicht gehorchen wollten, von all den Menschen, die damals in Babel lebten. Aber was uns betrifft, wir werden auf Gott vertrauen. Weiter in Vers 16. Da fingen an, Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Sehe, Vers 17, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen aus und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Vers 18, und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Sie waren ruhig und zuversichtlich, egal was passieren würde. Sie hatten volles Vertrauen in Gott. Könnten wir genauso reagieren, wenn uns das passieren würde, egal was die Konsequenzen sein würden? Nächstes Beispiel. Nachdem er Esaus Erstgeburtsrecht gestohlen und seinen Vater getäuscht hatte, um den Segen zu erhalten, der für Esau bestimmt war, floh Jakob und kehrte nach mehreren Jahren schließlich wieder nach Hause zurück. Als er hörte, dass sein Bruder Esau ihm entgegenkam, fürchtete er sich. Was hatte Jakob getan? Obwohl Jakob im Laufe der Jahre in vielerlei Hinsicht gewachsen und gereift war, war er nun gezwungen, sich den Folgen seiner Sünden zu stellen, wie wir in 1. Mose 32, Verse 7 bis 12 lesen. 1. Mose 32, angefangen, Vers 7. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau, und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Vers 8, da fürchtete sich Jakob sehr, und ihm wurde bange, und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele und in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Vers 10, weiter sprach Jakob: Gott meines Vaters Abraham, Gott meines Vaters Isaac, Herr, der du mir gesagt hast, ziehe wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte getan hast, denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind aus mir zwei Lager geworden. Vers 12. Errette mich von der Hand meines Bruders, von den Hand Esaus, denn ich fürchte mich von ihm, dass er komme und schlage mich, die Mutter samt den Kindern. Ja, Jakob hatte Angst, aber er erinnerte sich auch an das Versprechen, das Gott ihm gegeben hatte. Wieder einmal legte er sein Anliegen in Gottes Hände. Seine Demut hatte im Laufe der Zeit zugenommen, da er sich an Gott wandte, um Hilfe zu erlangen, während er sich seine Bekehrung näherte. Sein ganzes Leben lang war Jakob es gewohnt, seine Probleme zu bewältigen, indem er vor ihnen davonlief. Aber jetzt musste er einen Wahl treffen. Würde er weiterhin davonlaufen oder darauf vertrauen, dass Gott ihm trotz seiner vielen Fehler beistehen würde? Er entschied sich dafür, sich Gott zuzuwenden, und trotz seiner vielen Fehler wählte Gott ihn dennoch für etwas Besonderes aus. Es bedürfte eines Kampfes und buchstäblich des Ringens mit Gott, um sich ihm zu unterwerfen und ihm zu vertrauen. Und dann wurde er gesegnet und sein Name wurde zu Israel geändert. Denn er hatte mit Gott und mit Menschen gerungen und hatte gesiegt. Das können Sie in 1. Mose 32, Verse 28 bis und 29 lesen. In Markus 5 lesen wir von einer großen Menschenmenge, die sich um Jesus versammelt hatte. Menschen aus der ganzen Gegend strömten zu ihm und umdrängten ihn. In der Menge befand sich eine Frau, die seit 12 Jahren an chronischem Blutfluss litt. Sie hatte viele Ärzte aufgesucht und ihr gesamtes Vermögen für Behandlungen ausgegeben. Doch anstatt sich zu bessern, verschlechterte sich ihr Zustand. Aufgrund der Natur ihrer Krankheit galt sie nach den damaligen Gesetzen und Traditionen als unrein. Sie war krank und fast eine Ausgestoßene, da niemand sie heilen konnte. Und was hat sie getan? Sie sagte zu sich selbst: Niemand kann mir helfen, aber ich werde zu Gott rufen. Aufgrund ihres zuversichtlichen Glaubens an Jesus konnte sie den Schmerz für einen Moment ignorieren und schließlich das Risiko eingehen, dass ihr Leben verendete. Markus 5, Vers 27 bis 34. Markus 5, angefangen Vers 27. Da sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Vers 30. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Vers 31. Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die Menge umdrängt und sprichst: Wer hat mich berührt? Vers 32. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau, Vers 33, aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Christus betete auch ständig zu seinem Vater und Kraft, um Kraft und Trost in all den Versuchungen zu erhalten, die er durchmachte und die er überwinden musste, da er auch wusste, was seine Bestimmung sein würde. Es war Gottes Wille, dass er für die Menschheit sterben musste, was er selbst auch wusste. Obwohl er zu Gott betete, diesen Kelch an ihm vorübergehen zu lassen, erkannte er aber auch, dass es Gottes Wille und nicht sein eigene war. Wir sollten auch auf die gleiche Weise beten, dass Gottes Wille geschehe. Es ist in der Tat eine Herausforderung, aber dies ist wohl unser größtes Beispiel, dem wir alle nacheifern sollten. Und jetzt die Frage: Was ist mit uns? Waren wir schon mal einmal in eine Situation, in der wir alles in Gottes Hände legen mussten und wussten, dass nur er uns helfen konnte, während kein Mensch es tun konnte? Zum Beispiel, während der Covid-Pandemie hat die Welt sich verändert und die Landesführer wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Sie griffen zu extremen Maßnahmen, um die Welt sozusagen stillzulegen. Hat sich die Welt wirklich von Covid erholt? Wirtschaftlich? Das Reisen war betroffen. Beziehungen, die Möglichkeit, geliebte Menschen zu sehen und auch die Kirche Gottes war davon betroffen. Wie sind wir damit umgegangen? Wie bin ich auf persönlicher Ebene damit umgegangen? Von 2019 bis 2020 war der Reiseverkehr eingestellt. Es war eine Zeit der Unsicherheit. Im Frühjahr 2019, während der Tage der ungesäuerten Brote in Deutschland, fing ich an, meine Frau kennenzulernen. Und dann sahen wir uns im selben Jahr zum Laubhüttenfest wieder. Dann kam Covid. Im Herbst sahen wir uns deshalb zum letzten Mal vor Covid. Zweimal habe ich versucht, sie in Spanien zu besuchen, konnte es aber aufgrund des Reiseverbots leider nicht tun. Ich konnte nicht da sein, als ihr Vater im Februar 2020 starb und auch nicht, wie es eigentlich geplant war, im April zu den Tagen der ungesäuerten Brote nach Deutschland reisen und sie dann anschließend in Spanien besuchen. Sie hatte geplant, im Sommer 2020 hierher in die USA zu kommen, konnte aber immer noch keinen Flug bekommen. In der Zwischenzeit hatte ich im April 2020 meine Einbürgerung in Amerika beantragt, da ich noch kein amerikanischer Staatsbürger war. Aber eines wusste ich, dass ich sie irgendwann heiraten würde und wir uns endlich wiedersehen würden. Aber alles lag jedoch in Gottes Händen. Im September 2020 ergab sich für sie schließlich die Gelegenheit, in die USA einzureisen, als das Reiseverbot aufgehoben wurde. Aber sie musste 14 Tage lang in einem Drittland und unter Quarantäne gestellt werden, bevor sie einreisen durfte. Es gab eine Auswahl anerkannter Länder und auf der Reiseliste und ihre Mutter würde sie auf ihre Reise begleiten. Sie flogen gemeinsam in die Dominikanische Republik, bevor sie nach San Diego reisen konnten, wo ich lebe. Nachdem wir uns 321 Tage lang nicht gesehen hatten, kamen sie schließlich am 11. September 2020 in San Diego an und sie konnten meinen 40. Geburtstag hier mit mir feiern. Am 24. September heirateten wir dann und kurz darauf konnten wir gemeinsam das Laubhüttenfest hier in den USA einhalten. Hatte Gott dabei seine Hand im Spiel. Es erforderte viel Geduld, eine Fernbeziehung und Hingabe und Vertrauen in Gott, uns die Möglichkeit aufzuzeigen, uns endlich wiederzusehen. Kurz nach ihrer Ankunft hier in den USA wurde das Reiseverbot erneut in Kraft gesetzt, als im Winter eine weitere Covid-Welle ausbrach, was das Reisen durch stornierte Flüge wieder sehr erschwerte. Aber zumindest war sie hier und wir waren zusammen. Auch wenn sie aufgrund der Verzögerungen meine Einbürgerung, die erst im Juli 2022, 2 Jahre nach meinem Antrag, erfolgte, nicht zurück nach Deutschland oder Spanien reisen konnte, um ihre Familie zu besuchen. Die Beantragung ihrer grünen Karte konnte daher erst im August 2022 erfolgen, was wiederum mit vielen Verzögerungen verbunden war, und schließlich erhielt sie im Februar dieses Jahres endlich ihre grüne Karte in der Post und das sogar ohne Interview. Eine große Erleichterung und ein Wunder. Seit September 2020 konnten wir nicht mehr international reisen. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben jeden Tag gebetet und die Situation in Gottes Hände gelegt. Auch haben wir um ihre Gebete gebeten. Wir haben alles getan, was wir tun konnten. Und der Rest lag bei Gott, in seinem Zeitplan. Und natürlich wussten wir, dass er eingreifen würde, aber wir wussten nicht, wann. Und jetzt hat Gott geantwortet. Und wir konnten endlich Pläne machen. Und wir werden nächste Woche zum Passe und den Tagen der ungezeugten Brote nach Deutschland fliegen. Interessanterweise 3,5 Jahre, nachdem wir das letzte Mal in Deutschland waren. Und dann danach nach Spanien reisen, um ihre Familie zu besuchen, die ich noch immer nicht kennengelernt habe. Aber auch in dieser Situation wussten wir, dass Gott unsere Gebete hören würde. Aber wir wussten nicht genau wann. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Tun wir nicht auch alle dasselbe, indem wir sehnsüchtig auf die Wiederkunft Christi warten, ohne genau zu wissen, wann dies eintreten wird? Aber wir wissen mit Sicherheit, dass er wiederkommen wird. Und wir geben nicht auf. Wir beten weiter. Wir rufen weiterhin zu Gott. Da Ihnen das Verständnis dafür aus der Bibel fehlt, gibt es leider viele, die zu Gott rufen, aber Gott hört sie nicht. Warum ist das so? Zum Beispiel Matthäus 13, Verse 10 bis 13. Matthäus 13, angefangen Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete in Vers 11 und sprach zu ihnen: Euch ist gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Himmelreichs, diesen aber ist nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Vers 13. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Wir lesen die Worte hier in der Bibel und viele verstehen nicht einmal, was sie überhaupt bedeuten. Nicht jeder ist dazu berufen, dieses Geheimnis zu verstehen. Es ist erstaunlich, wie Gott den Verstand derer öffnet, die er berufen hat, und den Verstand derjenigen verschließt, die er nicht berufen hat. Dennoch gibt es viele, die glauben, dass sie das Verständnis haben und die denken, dass sie wirklich zu Gott rufen. Schau mir Matthäus 7, Vers 21, Vers 23 oder bis 23. Kapitel 7, Vers 21, Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan? Und so weiter und so weiter. Die Fragen? Vers 23. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Wie kann man weiterhin ein Leben der Sünde führen und dann erwarten, gerettet zu werden und diese Berufung zu verstehen? Noch nicht. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber es gibt eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Gott berufen hat. In 1. Korinther 1, Verse 26 bis 29. 1. Korinther 1, Vers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Vers 28. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. In den Augen der Menschen auf der Welt, die als mächtig gelten, sehen sie uns als töricht und schwach an und als gering und verachtet, aber nicht Gott, denn er sieht in das Herz. 1. Petrus 2, Verse 9 und 10. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der auch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wir bitten Gott um Hilfe, wenn wir in Not sind, und wir können ihn jederzeit um alles bitten. Er hört uns, auch wenn wir manchmal denken, dass er es nicht tut. Es können Jahre vergehen, bis er eingreift, wie wir schon in den Beispielen, die ich gegeben habe, gehört haben. Aber alles entspricht seinem Plan, seinem Zeitrahmen und seinem Willen. Wir beten stetig weiter und wir warten auf ihn. Und durch unsere Bemühungen wird er für uns sorgen. Unsere Anstrengungen, unser Handeln, unsere Gewissenhaftigkeit. Wir haben jederzeit Zugang zu Gott. Aber Gott hat uns auch dazu berufen, diese besondere Beziehung zu ihm zu haben. Johannes 6, Vers 44. Johannes 6, Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und dann weiter in Kapitel 10, Verse 27 und 28. Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir haben die Möglichkeit, genau das zu tun, und wir sind in guten Händen. Diejenigen, die nicht glauben und nicht berufen sind, können nicht dieselben Möglichkeiten haben wie wir, wie es in den vorherigen Versen 25 und 26 geschrieben steht. Vers 25. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Vers 26. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Sehen Sie, wie wichtig es ist, Gott zu bleiben oder bei Gott zu bleiben und ihn nicht zu verlassen? Petrus macht das in 2. Petrus 1, Verse 10 bis 12 deutlich. 2. Petrus 1, Vers 10. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals strauchen, und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Vers 12. Darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Was sind einige der Dinge, die wir als Kirche tun sollten? 2. Timotheus 4, Vers 2 bis 5. 2. Timotheus 4, angefangen Vers 2. Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Vers 5. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Das Wort der Warnung soll nicht nur den Menschen in der Welt verkündet werden, sondern auch uns, den Menschen in der Kirche. Es sind Warnungen für jeden von uns. Es ist schon einmal passiert und es wird wieder passieren. Wir erheben unsere Stimme wie eine Posaune, wie es in Jesaja 58, Vers 1 heißt. Wir halten uns nicht zurück. Wir geben nicht auf. Das erwartet Gott von uns. Wir warnen die Welt vor dem, was kommt. Ja, wir leben in dieser Welt, die von Satan regiert wird, und wir haben die Verantwortung, nicht Teil dieser Welt zu sein, denn die Welt wird aufgrund ihrer Taten gerichtet werden, wie wir in Zephania, Verse 1 bis 14, oder Kapitel 1, Verse 14 bis 18 lesen. Zephania, Kapitel 1, angefangen Vers 14. Des Herrn große Tag ist nah. Es ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Starke. Ah, die starken Männer, die mächtigen Männer der Welt, die einst mächtig waren, können nichts mehr tun. Vers 15. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegesgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Vers 17. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub. Und ihr Fleisch, als wäre es Gott. Vers 18. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können, am Tage des Zorns des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Gott toleriert es nicht, wenn sein Gesetz gebrochen wird. Und er ist eifersüchtig, wenn es darum geht, das Gesetz zu halten. Er befiehlt allen, ihn anzubeten, und doch tun sie es nicht. Und deshalb ist die Welt in dem Zustand, in dem sie sich befindet. Und es wird noch schlimmer werden. wie wir jede Woche in den Weltnachrichten hören und lesen, die uns darüber informieren, was in der Welt vor sich geht, damit wir darauf vorbereitet sein können, was kommen wird. Wenn wir unserem Glauben an Gott treu bleiben und auch Gottes Charakter annehmen, können wir Folgendes erwarten in 2. Thessaloniker, Kapitel 1, Verse 3 bis 7. 2. Thessaloniker 1, Vers 3. Wir müssen Gott allezeit für euch danken, Brüder und Schwestern, wie sich's gebührt. Denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eure Geduld und eures Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Vers 5. Das ist ein Anzeichen, dass Gott gerecht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Ja, wir leiden für das Reich Gottes, dass dies kein einfaches Leben ist, das wir in einer von Satan beherrschten Welt führen. Wir leiden, damit wir letztendlich ewiges Leben erlangen und im Königreich Gottes sein können. Weiter Vers 6. Denn es ist gerecht bei Gott, dass er denen vergilt mit Bedrängnis, die euch bedrängen, euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe gibt zusammen mit uns, wenn der Herr Jesus offenbart wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in Feuerflammen. Wir sehen, wie Gott sich um uns kümmert. Und wir wissen, dass keine Prüfung für uns zu überwältigend sein wird, als dass wir uns nicht kontrollieren und sie überwältigen konnten oder könnten, wie es in 1. Korinther 10, 13 heißt. Aber wir müssen weiterhin wachsam sein und weiter beten, damit wir als würdig erachtet werden und von dem, was kommt, verschont bleiben. Lukas, Kapitel 21, Verse 34 bis 36. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Erde wohnen. Vers 36. Wachet aber alle Zeit und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Nochmals, wir wissen, dass es kommt, aber wir wissen nicht genau, wann es sein wird. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass er zurückkehren wird, wie wir gerade gelesen haben, und wir müssen genau das tun, was hier steht, was Gott uns sagt. Gott der Vater, und nur er wird die Entscheidung treffen, wann Christus zurückkehren wird. Markus 13 macht es sehr deutlich. Markus 13, Vers 32. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. 33. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Nicht einmal Christus selbst weiß das. Warum verschwenden also so viele ihre Zeit damit, herauszufinden, wann er zurückkehren wird? Und warum glauben so viele Menschen denen, die versuchen, vorherzusagen, wann er zurückkehren wird? Ein weiteres Rätsel. Konzentrieren Sie sich auf das, was in der Bibel steht, und halten Sie sich von dem fern, was nicht darin steht. Und schließlich wird auch in Hesekiel 33 eine Warnung ausgesprochen für diejenigen, die nichts unternehmen, wenn sie diese Warnung hören. Hesekiel 33, Verse 1 bis 6. Vers 1. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen. Wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter, und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Vers 5. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen, darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Vers 6. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seine Sünde willen weggenommen. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Deshalb tragen wir in der Kirche eine so starke und wichtige Verantwortung, die Menschen vor dem zu warnen, was kommt. Wenn wir das tun, wird nicht jeder darauf reagieren, aber wir tun alles, was wir können, und der Rest liegt bei Gott. Diejenigen von uns, die den Posaunenklang hören und handeln, werden gerettet. Was mich betrifft, ich werde zu Gott rufen. Nur er wird uns beschützen können. Egal, in welcher Situation wir uns befinden, welche Prüfungen wir auch durchmachen, seien wir uns bewusst, dass wir nicht alleine sind und dass alle unsere Probleme, Sorgen, Zweifel, Befürchtungen, mit denen wir täglich konfrontiert sind, in unseren Gebeten vor Gott gebracht werden können und wir den Glauben und das Vertrauen in ihn haben müssen, uns zu helfen. Und dann werden wir sehen, wie er antworten wird.